Willkommen zu einem weiteren Vertriebsimpuls. Heute besprechen wir das Thema Recruiting. Und zwar nicht, wo kriegst du die her, wo findest du gute Leute, sondern wenn dir ein Vertriebler, eine Vertrieblerin gegenüber sitzt, woran erkennst du, dass sie gut sind? Und wenn du selber Vertrieblerin bist oder Vertriebler, dann ist die Folge auch für dich, weil ich heute mal auf die Aspekte eingehen werde, von denen ich glaube, dass sie die stärksten Indikatoren dafür sind, dass Leute besonders gute Vertriebler sind. Also jetzt haben wir natürlich im Vertrieb eigentlich eine ganz deutliche Welt, ne? Weil wir wissen ja, was gut ist. Wir wissen ja, was das Ziel ist. Das heißt, wenn jemand Umsatz generieren kann oder ne, wenn wir vorne im Vertriebsprozess Termine legen kann, Leute erreichen kann, was auch immer. Aber egal was, wir können es ja im Nachhinein sehr gut messen. Was ein Riesenvorteil ist, wenn wir es bei uns im Unternehmen messen können. Was wir nicht messen können, ist, wie gut war die Person woanders. Und wie waren die Rahmenbedingungen? Ich kenne extrem gute Vertriebler, die selbst in Jobs waren, wo sie sehr gut waren, zu einer Firma gewechselt sind, wo sie absolut miserabel waren, wo nichts funktioniert hat, und in der dritten Firma hat es wieder sehr gut funktioniert. Also es ist natürlich nicht immer schwarz-weiß. Wenn wir aber jetzt über so ein Vorstellungsgespräch uns unterhalten oder überhaupt Gespräche mit Vertrieblerinnen und Vertrieblern, worauf achte ich? Und das Gleiche mache ich übrigens auch, wenn ich bei Kunden von uns bin und mit deren Vertrieblern spreche. Es gibt so ein paar klassische Kriterien, auf die ich achte. Bevor ich euch die aber sage, würde ich gerne mal noch kurz vier Punkte nennen, von denen ich glaube, dass sie keine guten Kriterien sind. Zumindest nicht Schwarz-Weiß-Kriterien. Allerdings sehe ich die in vielen Stellenausschreibungen noch als Schwarz-Weiß-Kriterien. Punkt Nummer 1, akademischer Hintergrund. Ich weiß nicht warum, aber es gibt noch extrem viele Stellenausschreibungen im Vertrieb, wo Uni-Abschluss gefordert wird. Warum? Ich kenne keine Uni, nehmen wir mal nur Deutschland, keine einzige Uni, wo Vertrieb wirklich beigebracht wird. Selbst dann, wenn es beigebracht wird. Ne? Die Welt ist, der Vertrieb ist einfach sehr vielfältig. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Art Vertrieb genau da gelehrt wird, ist sehr gering. Aber in Deutschland gibt es fast keine Vertriebslehrstühle und praktische Anwendung, das Beibringen von Vertrieb, findet quasi nirgends statt. Das heißt, das ist schon mal ein Kriterium, warum Uni-Abschluss im Vertrieb. Punkt Nummer 2. Akademiker im Schnitt tendieren ja auch durchaus dazu, Dinge sehr gut durchdenken zu können. Das lernt man ja. Sehr kritisches Denken, analytisches Denken, wunderbar. Und im gewissen Maße ist das ja auch im Vertrieb notwendig. Man muss aber auch ins Handeln kommen können. Und je nachdem, von welchen Unis die Leute kommen, und ich schließe mich da nicht aus, die Tendenz hatte ich auch, ist Vertrieb, wenn du in einer guten Business School warst, nicht dein Ziel. Ich habe mich vor meinem ersten Vertriebsjob ein kleines bisschen geschämt, dass ich Vertriebler auf der Visitenkarte stehen hatte und hatte das dann verändert durch Strategic Business Development Manager oder so ein Quatsch. Ja, die anderen sind alle Consultants, Investmentbanker und sonst was geworden. Man ist nicht unbedingt sofort stolz drauf. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute von Unis, von sehr guten Unis, Lust haben, sich die Hände schmutzig zu machen, indem sie 100 Leute am Tag anrufen, die ist gering. So, wie gesagt, ich habe 2 Uni-Abschlüsse, einen Bachelor und einen Master. Ich habe ein MBA in UK gemacht, auch da wird Vertrieb nicht gelehrt. Deswegen, das heißt nicht, dass Akademiker schlechte Vertriebler sind. Das heißt nur, wenn Akademiker sein ausschlaggebend ist, dass Leute in den Bewerbungsprozess reinrutschen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ganz, ganz große Falle. Punkt Nummer 2, Berufserfahrung. Klar, natürlich ist es hilfreich zu wissen, die Person soll meine Produkte verkaufen, die macht er schon seit 20 Jahren. Hervorragend. Aber was ist denn Berufserfahrung? Erstens, gibt auch sehr schlechte Vertriebler, die es seit 20 Jahren schaffen, Vertriebler zu sein und trotzdem nicht wirklich gut verkaufen können. Und vor allem, nur weil es in der einen Firma, in der einen Branche, im einen Segment gut funktioniert hat, heißt es nicht, dass es bei dir auch funktioniert. Und da gehe ich sogar so weit zu sagen, je mehr Berufserfahrung Vertriebler in einem gewissen Segment haben, desto schwerer tun sie sich im Schnitt in einer neuen Industrie anzufangen. So, wenn du sagst, naja, ich will aber Leute, die genau bei mir beim Wettbewerber waren und diese Wettbewerbsstory erzählt haben und jetzt machen sie einfach quasi anderes Label meins. Das kann funktionieren, aber trotzdem Vorsicht. Vorsicht, weil seid ihr wirklich vergleichbar? Die allermeisten Wettbewerber sind ja eben doch nicht wirklich vergleichbar. Nie 1:1. Wahrscheinlichkeit, sich anzupassen, ist schwierig. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Dynamiken im neuen Markt nicht ganz verstehen, ist auch nochmal ein relativ wichtiger Punkt. Ein weiterer Klassiker ist, dass Mittelständler oder auch Startups, Scale-Ups versuchen, erfolgreiche Vertriebler aus Konzernen rauszuholen. Also der war ja bei Salesforce für 20 Jahre. Der muss ja Vertrieb können. Ganz ehrlich, ihr würdet euch wundern. Es gibt Leute, die im Corporate-Kontext, im Konzernkontext sehr, sehr gut funktionieren, weil sie einen kleinen Teil des Prozesses beherrschen. Je kleiner das Unternehmen, desto breiter muss das Ganze funktionieren. Und das Thema Ownership wird wichtig, sage ich gleich noch was zu. Also da Vorsicht. So, nächstes Thema, Kontaktbuch oder Adressbuch. Wir stellen den ein, weil der hat krass gute Branchenkontakte. Der hat ein wahnsinnig gutes, großes Adressbuch von Leuten, die er direkt anrufen kann. Erstens, ist das wirklich so groß? Ne, ist das wirklich so groß, dieses Adressbuch? Zweitens, freuen die Leute sich, wenn derjenige anruft? Ne, nur weil jemand in der Industrie viel Wüste hinterlassen hat und die Nummern der Leute aufgeschrieben hat, heißt es nicht, dass er die anrufen darf und dass die dann noch positiv auf ihn reagieren. Drittens, selbst wenn sie das Telefonat annehmen, kaufen die schon wieder von ihm? Diesmal ein anderes Produkt oder von einer anderen Firma? Das ist auch die Frage. Und viertens, fast das Allerwichtigste, selbst wenn die ersten Komponenten alle in Ordnung sind, der verkauft erstmal über sein altes Adressbuch. Was ist, wenn das leer ist? Ist er denn in der Lage, ein neues Adressbuch aufzubauen? Ist er denn in der Lage, oder auch sie, neue Kontakte aufzubauen, neue Leadlisten zu bauen? Das ist die große Frage. Und das vierte Kriterium, das ganz oft schlecht behandelt wird, ist das Thema extrovertierte, kommunikative Menschen. Leute, die so Rampensauer im Gen haben, ne, die so super stark sind in der Kommunikation, die sofort am Netzwerken sind und immer gut sich ausdrücken können und das auch gerne tun, landen oft im Vertrieb. Aber das ist ein Trugschluss. Das sind Leute, die sind sehr gut ad hoc und in kurzfristigen Situationen auf der Bühne und die können sich auch erstmal überall durchquatschen. Aber sind das wirklich die Leute, die dir konstant jeden Monat deinen Umsatz holen, den du brauchst? Wage ich zu bezweifeln. Wenn ich mal so die Top 50 Vertriebler mir anschaue, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, die wirklich immer top of the line waren, ne? Maximal 10 von diesen 50 sind so klassische Rampensäue. Maximal. Die anderen 40 waren natürlich durchaus kommunikative Menschen, aber sehr viel bedachter, sehr viel präziser. Sehr, sehr gute Vertriebler können natürlich gut kommunizieren, aber mit einem klaren Ziel. Die kommunizieren nicht, um likable zu wirken, ja, mag mich oder sich darzustellen oder viel zu reden. Sehr gute Vertriebler, ich meine, das Thema ist eh klar, hören mehr zu, als dass sie reden. Aber selbst dann, wenn sie reden, sehr, sehr gute Vertriebler können sehr präzise Fragen stellen und wissen ganz genau, warum sie die Frage stellen und was sie daraus haben möchten. Also nicht auf diesen Trick reinfallen, dass so die extrovertierte Person, die sich gut präsentieren kann, automatisch eine gute Vertriebsperson ist. Nein, nein, die Person kann sich gut darstellen. Das ist ein wichtiger Faktor, aber das allein macht noch keinen Umsatz. Also das sind so meine vier Themen, wo ich immer ein bisschen kritisch bin, wenn ich das sehe, nach welchen Kriterien die Leute aussuchen. Worauf achte ich? Ich gebe euch jetzt mal die drei Hauptpunkte, auf die ich achte. Punkt Nummer 1 ist Ownership. Kann mir der Kandidat, die Kandidatin oder der Vertriebler, der mir gerade gegenüber sitzt, kann der mir zeigen, dass er Ownership, also Verantwortung übernehmen kann übernimmt für das, was er tut. Und je stärker ich sehe, dass jemand sich verantwortlich fühlt für das, was er tut, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich zu Erfolg führt. Weil wenn wir im Vertrieb eins brauchen, ist es Selbstverantwortung. Selbstverantwortung für, das ist meine Pipeline, das sind meine Kunden, das sind meine Ziele. Und da gibt's nicht, ja, ich würde ja gern mehr verkaufen, aber der Preis ist so hoch. Ich würde ja gern, aber die Kollegen, ne, Technik kommt nicht hinterher. Das sind alles Aspekte, wo ich extrem aufhorche, wenn Vertriebler mir das erzählen. Richtig gute Vertriebler machen es trotzdem. Oder finden Umwege, finden andere Wege, trotzdem ans Ziel zu kommen. Also Ownership. Was ist das, wofür ich verantwortlich bin und das ziehe ich dann durch. Das darf auch bedeuten, dass man mal die Hand hebt und sagt, Leute, ich will das erreichen, aber ich habe hier ein Problem. Das ist nicht gemeint, dass die Leute sich nicht melden dürfen. Aber sie haben die Verantwortung dafür. Und die Verantwortung heißt auch, dass sie sich melden, wenn sie ein Problem haben. Und nicht erst auf Nachfrage. Der zweite Punkt hat eine große Überschneidung mit dem Thema extrovertiert, kommunikativ zu sein. Und zwar ist es die Konsistenz. Konsistenz im Vertrieb ist so viel wichtiger als Motivation. Und Vorsicht, ich meine jetzt nicht, dass wir auf ein CV gucken sollten, no, wie oft hat derjenige denn Jobs geändert. Das ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür. Kann ein Indikator sein, ist aber nicht 1:1 zu übersetzen, sondern kann die Person mir zeigen, dass sie in der Lage ist, konsistent über mehrere Tage, Wochen, Monate hinweg die gleichen Dinge zu tun. Ist die Person eher über Motivation angetrieben oder über Konsistenz, sich an Regeln, an Prozesse zu halten? Was wir brauchen, sind Leute, die natürlich sich motivieren können. Aber wichtig, sich motivieren, ist nicht unsere Aufgabe, dass wir Vertriebler motivieren, ganz, ganz wichtig, sondern ist die Person dann in der Lage, einen Prozess, einen Weg zu finden, von der die Person weiß, dass es zum Ziel führt und den dann auch wirklich durchzuziehen und immer, immer wieder zu wiederholen. Eigentlich, im Kern, sind Vertriebler sehr, sehr gute Prozessfolger. Wenn sie einmal wissen, was funktioniert, machen sie das hundertfach, tausendfach immer wieder. Das bringt den Umsatz planbar. Und jetzt der dritte Punkt. Es ist gar nicht so leicht, das zu umschreiben. Ich habe das vor ein paar Monaten in einem Sparring mit einem Geschäftsführer, der gerade einen frischen Vertriebler eingestellt hat, mit ihm so rausgearbeitet. Und zwar, seitdem achte ich da sehr, sehr stark drauf, bringt die Person Energie mit oder braucht die Person Energie? Und das ist eine Frage, die ihr euch auch meinem Bestandsteam stellen dürftet. Wer von euren Vertrieblern bringt Energie und wer braucht Energie von euch? Wer braucht Anschieben? Wer braucht Input? Und von wem, wer kann das aus sich selbst produzieren? Das ist so ein bisschen so ein Wischiwaschi, Fluffy, Esoterik-Kram vielleicht. Aber vielleicht werden manche von euch verstehen, was ich meine. Ist die Person jemand, der Energie und Fakten schafft oder braucht die Person Energie? Ich lasse das mal so stehen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch und ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu sehen. Bis dann.